Guten Morgen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst hier in der Jesus-Lebkirche. Wir feiern Gottesdienst im Vertrauen auf Gottes Gegenwart, dass Gott anwesend ist. So feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und als Christen erwarten wir unsere Hilfe von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund mit uns geschlossen hat, den Bund festhält und uns treu ist und den Bund niemals aufgeben wird. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind jetzt in der Josef-Geschichte mittlerweile im sogenannten zweiten Teil angekommen. Kapitel 42. Bis jetzt war es Josef von Kanaan nach Ägypten in die Fremde und jetzt ist sein Aufstieg geschehen. Und jetzt kommt es zur Zurückführung, zur Begegnung von den Brüdern und Josef. Und dann ist die Frage, wie geht es da zwischen ihnen? Der Wochenspruch lautet, aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das werden wir in der Josef-Geschichte merken, wie viel Gnade ist da nötig, damit es wieder zur Zusammenführung kommt? Wie viel Glauben ist nötig, damit gehandelt werden kann im Vertrauen auf Gott? Und wie viel muss Gott wirklich eingreifen, dass es möglich ist zur Versöhnung? Und das ist auch für uns ein Hinweis, so nur können wir handeln, aus Glauben handeln und das ist Gottes Gnade, dass er uns gerecht macht. Lasst uns beten. Guter Gott, und so wenden wir uns an dich. Du bist unser Herr. Du bist der Herr des Lebens. Und du kannst es schaffen, dass wir uns wieder versöhnen. Dass wieder etwas zusammenkommt, was zerrissen ist. Dass wir unser Leben wieder in Ordnung bringen. Da, wo wir etwas kaputt gemacht haben, wo wir etwas nicht so gemacht haben, wie es dein Wille ist, wo Unheil oder Unglück entsteht. Herr, wir bitten dich um deine Gnade und sind darauf angewiesen, Herr, dass du uns vergibst, damit wieder Heilung in uns entstehen kann. Und so kommen wir nun zu dir, ein jeder für sich in der Stille und bringen dir unsere Bitten und Anliegen. Herr, erbarme dich. So hört den Gnadenzuspruch. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. An so einen Gott wenden wir uns, der uns wieder vergibt. Amen. So lasst uns Gott loben mit einem Lied.
Ich preise dich mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir.
Ich lese aus 1. Mose Kapitel 42. Als Jakob mitbekam, dass es in Ägypten noch Getreide gab, wurde er ungehalten. Was hockt ihr hier noch herum und schaut euch einander an? Sagte er zu seinen Söhnen. Ich habe gehört, dass es in Ägypten noch Getreide gibt. Also macht euch auf den Weg und kauft welches, damit wir nicht verhungern und sterben müssen. Und so zogen die 10 Brüder los, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Nur Benjamin ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern gehen, weil er fürchtete, es könnte ihm etwas zustoßen. Josef war der Generalbevollmächtigte Ägyptens für den Verkauf des Getreides und dafür zuständig. Da kamen nun seine Brüder und warfen sich vor ihm nieder, mit dem Gesicht bis zur Erde. Josef erkannte sie sofort, doch er ließ sich nichts anmerken. Im Gegenteil, er fuhr sie hart an. Woher kommt ihr? Aus dem Land Kanaan, um Getreide zu kaufen. Während Josef wusste, wer sie waren, erkannten sie ihn nicht. Da erinnerte sich Josef an seine Träume, die er in seiner Jugend gehabt hatte. Und wieder harschte er sie an. Ihr seid Spione! Ihr wollt nur herausbekommen, welche Schwachstellen wir haben. Daraufhin entgegneten sie: Nein, Herr, wir sind wirklich nur gekommen, um Getreide einzukaufen. Wir sind alle Söhne eines Vaters, rechtschaffene Leute, die niemals irgendwann Spione waren. Nein, ihr wollt nur herausfinden, wo wir ungeschützt sind, beharrte Josef. Noch einmal wehrten sich seine Brüder: Wir sind eigentlich 12, alles Söhne eines Mannes, und wir leben in Kanaan. Der Jüngste ist noch bei unserem Vater, und den anderen Sohn gibt es nicht mehr. Josef blieb hart. Es ist genau, wie ich es euch gesagt habe. Ihr seid Spione. Aber beim Leben des Pharao will ich eure Aussage überprüfen. Bringt mir euren jüngsten Bruder her, dann könnt ihr abziehen. Sendet einen von euch nach Hause, der soll den jüngsten Bruder holen. Ihr anderen bleibt so lange im Gefängnis, bis bewiesen ist, dass ihr die Wahrheit gesagt habt. Wenn nicht, beim Leben des Pharao werdet ihr als Spione behandelt. Und er ließ sie ins Gefängnis werfen. 3 Tage später ging Josef zu ihnen und sagte: Ich habe Ehrfurcht vor Gott. Darum macht Folgendes, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Wenn ihr wirklich ehrliche Männer seid, dann lasst einen von euch hier im Gefängnis zurück. Geht nach Hause und bringt euren hungernden Leuten das Getreide. Und kommt danach in Begleitung eures jüngsten Bruders zu mir. Dann kann ich sehen, dass ihr die Wahrheit gesagt habt und ihr müsst nicht sterben. Und so machten sie es. Da kam ihnen der Gedanke: Das alles erleiden wir jetzt, weil wir sahen, dass unser Bruder Todesangst ausstand, als er uns um Gnade anflehte. Weil wir aber kein Mitleid mit ihm hatten, darum stecken wir jetzt so tief in der Not. Ruben fügte hinzu: Habe ich euch damals nicht gesagt, dass ihr euch nicht gegen euren Bruder versündigen sollt? Doch ihr wolltet einfach nicht hören. Darum wird jetzt der Preis für sein Blut von uns gefordert. Natürlich rechneten sie nicht damit, dass Josef sie verstand. Denn er hatte nur über einen Dolmetscher mit ihnen gesprochen. Ihre Worte bewegten ihn so sehr, dass er sie kurz verließ, weil er weinen musste. Dann kam er zurück, sprach noch einmal mit ihnen und fesselte Simon vor ihren Augen. Josef hatte einen geradezu hinterlistigen Plan. Er warf einen seiner Brüder als Geisel ins Gefängnis, bis sein jüngster Bruder Benjamin in Ägypten eintraf. Heimlich aber hatte er das Geld, das seine Brüder beim Kauf des Getreides ausgegeben hatten, wieder in ihre Getreidegesäcke packen lassen. Da er zudem seine Identität hervorragend zu verbergen verstand, indem er einen Dolmetscher benutzte, konnte er die Ängste seiner Brüder in vollem Maße mitbekommen. Und diese waren völlig durcheinander und verzweifelt. Im Gegensatz zu ihnen war Jakob, ihr Vater, alles andere als verwirrt, als die nunmehr 9 Brüder ihm die Bedingung für den Kauf des Getreides nannten, war er in keiner Weise dazu bewegen, diesen zuzustimmen. Niemals würde er seinen Sohn Benjamin der Überprüfung durch diesen Ägypter ausliefern. Nicht einmal dieser Sippschaft von Brüdern, die Josef angeblich an ein wildes Tier verloren hatten, vor vielen Jahren. Die Situation schien völlig verfahren. Starke Persönlichkeiten brachten es nicht über das Herz, die Angst, die in ihrer Seele lauerte, zu überwinden. Bis der Hunger diese große Überredungskünstler, Jakob, schließlich doch dazu bewegte, seine Einwilligung zu geben. Liebe Gemeinde, wir sind im Kapitel 42 mit der Überschrift Hunger führt zusammen. Der zweite Teil der Josef-Geschichte, so wie ich ihn genannt habe, beginnt jetzt mit dem Kapitel 42. Nun wird zusammengeführt, was im ersten Teil zerbrochen und zerrissen war. Das Kleid Josefs, Josef selbst durch ein wildes Tier, das Kleid Jakobs, das er zerrissen hat aus Trauer und die Zerrissenheit der ganzen Familie. Doch Heilung geht langsam, auch bei uns. Und so wie Josef 3 Anläufe in Ägypten brauchte, um die Erfüllung seines Traums zu erlangen, so müssen die Brüder auch 3-mal nach Ägypten kommen, um alle wieder zu vereinen. Auf der ersten Reise knien sie vor Josef, auf der zweiten Reise bringen sie Benjamin mit, bei der dritten Reise vereinen sie Jakob und Josef wieder miteinander. Das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Erstens, Jakob drängt zur ersten Hamsterfahrt. Ihr Lieben, wäre die Josef-Geschichte alleine auf Josef ausgerichtet, dann könnte die Geschichte mit Kapitel 41 enden. Er hat alles erreicht. Er ist jetzt im Zenit seiner Macht. Seine Träume sind erfüllt. Er ist oben auf. Aber sie ist eingebettet in die Geschichte Jakobs und Israels. Und da die Hungersnot nun auch ihr Leben bedroht, muss es weitergehen. Josef steht nicht nur einfach so da. Die Bibel ist ja nicht einfach ein Roman über eine Figur, sondern die zeigt die Geschichte Gottes mit Israel, mit dem Volk Israel. Und deswegen merken wir hier und wir fragen, wie steht es mit der Verheißung, die Gott gegeben hat an Abraham und an Jakob? Geht die jetzt einfach auf Josef über? Er überlebt und alles ist gut? Und die anderen, die werden vergessen? Was ist mit den anderen Stämmen Israels, mit den Brüdern? Nein, ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass die Erzählung in Kanaan nun wieder mit einer Hungersnot einsetzt. Wir haben mehrfach in der Geschichte gelesen diesen Satz: Gott war mit Josef. In der Fremde. Und nun stellt sich eben die Frage, ob Gott auch bei Jakob und seiner Familie im Land Kanaan ist. Hilft Gott jetzt auch in ihrer Not, so wie er Josef auch in seiner Not geholfen hat? Sie hungern und Jakob fragt seine Söhne: Was seht ihr euch noch lange an? In Ägypten gibt es Getreide. Das klingt eigentlich so, als wenn sie jeden Tag sich selbst dabei zusehen, wie sie abnehmen und beginnen, ihre Rippen zu zählen. Also deutlicher könnte der Unterschied ja gar nicht sein. Sie in der Not und Josef geht's gut. Er hat Getreide en masse, er handelt für Ägypten. Und die Brüder sind völlig handlungsunfähig und liegen da einfach nur herum und schauen sich an. Er, der Krisenmanager, seine Brüder nichts nutze. Weil auch jetzt fragen wir wieder, ist das wieder der sogenannte Egoismus, den ich hier schon mehrfach angesprochen habe in der Geschichte? In der Not nur noch auf mich schauen, nur noch auf sich schauen, den Blick nur noch auf mich wenden oder geht der Blick auch weiter auf andere? Kann ich mich auch um andere kümmern? Und das wird jetzt hier deutlich. An dieser Stelle müsst ihr nochmal innehalten und auch auf uns schauen, was das für uns bedeutet. Josef hat ja für sich und seine Familie jetzt hier ausgesorgt. Er hat eine große Stellung beim Pharao und er hat genug wahrscheinlich Geld und Auskommen für sich und seine Familie. Genug Getreide. So könnte es bleiben für ihn. Ja, und so bleibt es auch oft für uns in unserem Denken. Hauptsache, ich habe ausgesorgt. So denken wir in unserer Gesellschaft oft. Aber ihr Lieben, die Geschichte, die lehrt uns was anderes. Die geht hier weiter. Denn Gott interessiert auch, wie es Jakob geht, wie es den anderen Brüdern geht. Es soll auch für sie gesorgt werden. Ihr Lieben, wir dürfen auch nicht aufhören, für andere zu sorgen. Wenn es uns gut geht, sollen wir Verantwortung übernehmen für andere. Das ist ganz wichtig. Wenn wir genug haben, sollen wir, die uns anvertraut sind, versorgen. Unsere Kinder, an Arme denken, an Schwache und für sie da sein, für unsere Missionsprojekte sorgen. Ihr Lieben, die Spenden oder die Kollekten, weil Gottesdienste ausgefallen sind, sind gering in diesem Jahr. Deswegen der Aufruf: Lasst uns unsere Missionsprojekte weiter unterstützen. Spenden Sie von sich heraus, überweisen Sie Geld an die Missionsprojekte, dass sie überleben können. Corona trifft diese Länder viel härter als uns. Und hier erkennen wir, dass es nicht nur um Josef eben geht in der Bibel, sondern um das ganze Überleben Israels. Dass Jakob jetzt seine Söhne nach Ägypten schickt und nicht woanders hin, das ist übrigens nichts Besonderes, denn während Ägypten einmal die Vorherrschaft hatte in ganz Kleinasien, über die ganze Region, war Ägypten immer für die Fruchtbarkeit bekannt, wenn in anderen Regionen eine Dürre herrschte. Ägypten war so der Handelsumschlagplatz. Da gehen viele Handelsstraßen hin und durch. So, und Jakob muss nun seine Söhne drängen, loszugehen. Genauso wie damals, als er Josef in die Hand der Brüder schickte, in sein Verderben, natürlich unbewusst, genauso schickt er jetzt die Brüder in die Hand Josefs. Aber nicht zum Verderben, sondern zur Rettung. Auch unbewusst. Das kommt ja noch. Also sie ziehen los. Und auf einmal stehen, beziehungsweise knien sie vor Josef. Der eben für den Groß- und Außenhandelsbetrieb zuständig ist. Die Brüder kommen, um Getreide zu kaufen und verneigen sich vor Josef. Sie werfen sich auf die Knie mit dem Gesicht zu Boden, wie vor einem König. Also so, wie im Traum die Garben der Brüder sich vor der Garbe Josefs niederwarfen, so werfen sich nun die Brüder vor Josef nieder, auf ihr Angesicht. Das ist die Erfüllung seines Traums. Jetzt ist die Verheißung erfüllt. Aber davon wusste nur er etwas und nicht seine Brüder. Mit dem respektvollen Kniefall erfüllen sie also, ohne es zu wissen, die Träume Josefs. Aber Josef erkennt sie, sie erkennen ihn aber nicht. Er gibt sich nicht zu erkennen. Er stellt sich fremd und redet hart mit ihnen, so heißt es hier. Also, dass jetzt über 10 Jahre vergangen sind und sie ihn nicht in Ägypten vermuten und erst recht nicht als Wirtschaftsminister, das ist nur die menschliche Erklärung. Theologisch hat das noch eine andere Bedeutung. Denn es ist klar, Sünde macht blind. Wenn man in Schuld verstrickt ist und Gottes Angesicht nicht über sich leuchten lässt, wie es beim Segen immer heißt, dann wird man blind, dann erkennt man seine Schuld nicht. Und wenn man die Schuld nicht erkennt und nicht bekennt, dann wird man blind für die Wahrheit Gottes. Wo man nicht mehr miteinander spricht, wo man sich entfremdet, da wird eine Mauer gebaut von der Schuld zwischen Menschen. Da entsteht eine Mauer zwischen Menschen. Und diese Mauer entsteht auch zwischen Gott und Mensch. Die Schuld und die Sünde ist die Trennung zwischen Mensch und Gott. Warum? Weil wir Sünder sind, weil wir nicht mit Gott reden. Und weil wir nicht Gott mit uns reden lassen und auf ihn hören. Und weil wir Gott nicht in unser Leben reinreden lassen. Weil wir uns vor Gott abwenden. Deswegen können wir aus uns heraus Gottes Wahrheit nicht erkennen. Aber genau zu diesem Ziel ist Jesus gekommen. Das war sein Auftrag, seine Mission, dass er die Sünde wegnimmt, dass er dir zeigt, wie du wieder mit Gott reden kannst und dass er offenbart, dass Gott mit dir redet durch Jesu Worte. Das haben wir in der Bibel. Wie der Heilige Geist zu dir spricht in dein Herz und du Gottes Wahrnehmung, Gottes Stimme wahrnehmen kannst, dass Gott dir sagt, was richtig ist und was falsch ist. Jesus will dich wieder mit Gott versöhnen und wieder zusammenführen. Er hat die Mauer der Schuld und der Sünde am Kreuz überwunden. Also, wenn wir auf Jesus schauen und uns ihm anvertrauen, dann werden uns die Augen geöffnet für Gottes Wahrheit, für Gottes Weg, für Gottes Plan mit uns. Wir brauchen offene Augen der Wahrheit und den freien Blick zur Versöhnung. Wir gehen weiter. Zweitens, verdächtige Kerle. Jetzt kommt ein Dialog zwischen ihnen. Josef wirft ihnen vor, Spione zu sein, um zu schauen, wie ihr Land offen ist, an welchen Stellen. Warum dieser Vorwurf Spione? Nun, in dieser Zeit im 13., 14. Jahrhundert vor Christus hatte Ägypten eine Vormachtstellung in Kleinasien inne. Sie beherrschten viele Teile des Nahen Ostens. Und einige große Feldzüge sind uns überliefert von der überlegenen großen Armee der Ägypter. Und dennoch darf man die Kriege damals nicht mit unseren Kriegen auf europäischem Boden vergleichen, in den letzten Jahrhunderten. Es waren damals eher einzelne Feldzüge, ein Marsch über Tage oder Wochen. Und dann wurde ein Kampf geführt und nicht jahrelange Kriege. Und die meisten sogenannten Kriege, das waren eher Beutekämpfe. Zur Erntezeit in ein anderes Land, in eine andere Stadt oder ein Dorf einfallen und Beute rauben oder Tribut fordern. Und das kennen wir auch in der Bibel immer wieder in der Richter- und Königezeit bei den Philistern, Midianitern, Ammonitern oder Moabitern, also den allen den anliegenden Grenzen Israels, anliegenden Ländern. Man überfiel ein Dorf und raubte dort die Ernte. Und ob sich ein Beutezug lohnte, spionierte man vorher aus. Und deswegen wirft Josef seinen Brüdern dreimal vor, Spione zu sein. Ihr spioniert hier, um die verletzliche Stelle Ägyptens herauszufinden für einen Raubzug. So, was erwidern die Brüder? Beweise sind schwer zu erbringen, also müssen Worte herhalten. Erstens, wir sind deine Knechte, sagen sie. Die Brüder Josefs sagen, wir sind deine Knechte. Und damit erfüllen sie mit ihren Worten nochmals Josefs Traum. Wir sind deine Knechte, du bist unser Herr. Die Brüder geben zu, dass sie jetzt unter Josefs stehen. Seine Knechte, hier noch aus Unkenntnis, das kommt nochmal in Kapitel 50. Und wenn sie seine Knechte sind, dann hat Josef Macht über sie. Er kann nun tun, was er will, und er wirft sie in ein Loch, in ein Gefängnis, 3 Tage lang. Er zeigt ihnen seine Macht. Zweitens sagen sie, wir sind redlich oder ehrlich, verlässlich. Oh ihr Lieben, lasst uns die Situation nochmal vorstellen. Da stehen die Brüder vor ihm, er wirft ihnen vor, ihr seid Spione. Er erkennt sie, sie erkennen ihn nicht und sie sagen, wir sind ehrlich. Wie muss das in den Ohren Josefs klingen? Die damals kein freundliches Wort mit Josef sprechen konnten, kein friedliches Wort für ihn hatten, die ihn hassten, ja die ihn in eine Grube warfen und verkauften und dem Vater eine Lüge auftischten, dass ein wildes Tier ihn zerfressen hat. Josefs Nein besagt, Lügner seid ihr. Lügner. Ihr seid nicht ehrlich. Ihr wollt hier einfallen. Und in Klammern in seinen Gedanken heißt das, ihr wollt hierher kommen, um mir wieder meinen Lebenstraum zu zerstören. Genau wie damals. Ihr Lieben, das ist die Antwort der Brüder. Wir sind ehrlich. Eine Beteuerung der Brüder. Josefs Antwort nach 3 Tagen war, ich fürchte Gott. Merken Sie, die Brüder beteuern ihre Redlichkeit. Josef aber sagt, ich fürchte Gott. Er weist auf Gott, er weist auf seinen Glauben hin. Und das bedeutet, weil ich Gott fürchte, bin ich verlässlich, bin ich redlich, bin ich ehrlich. Ich unterstehe Gott und seinem Urteil und deswegen mache ich nicht aus Willkür irgendwelche Dinge. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ich willkürlich handle. Und damit unterstellt er ihnen unterschwellig, dass die Brüder nicht gottesfürchtig sind, weil sie damals aus Willkür, also aus ihrem Willen heraus gehandelt haben, aus einer Laune heraus, ihn einfach wegzuschaffen. Und nicht aus dem Recht Gottes. Die 3. Antwort von den Brüdern ist, wir sind 12 Brüder. Einer ist nicht mehr und der jüngste Benjamin ist zu Hause. Nochmal, eine absurde Situation. Die Brüder stehen gerade vor dem, über den sie sagen, der ist nicht mehr. Vor dem stehen sie gerade. Sie lügen ihm aus Unkenntnis mitten ins Gesicht. Also ihr Argument der Ehrlichkeit, dass sie noch 2 Brüder haben, bringt sie also in noch tiefere Schwierigkeiten. Der eine, der nicht mehr ist, stimmt nicht, der steht ja vor ihnen. Und der andere, den sie wohl noch haben, der ist nicht da, der ist zu Hause. Wie kommen sie da raus? Also dieser Beweis der Redlichkeit, der kann nun nur im jüngsten Bruder liegen. Also Simeon wird ins Gefängnis geworfen und die anderen sollen Benjamin herbringen, um die Wahrheit zu beweisen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es im Gefängnis noch zugeht. Drittens, Schulderkenntnis im Gefängnis. Josef wirft die Brüder 3 Tage lang ins Gefängnis. Und jetzt setzt das Nachdenken bei den Brüdern ein. Josefs Prüfung führt zur Erkenntnis der eigenen Schuld, die sie seit Jahren mit sich herumgeschleppen, unausgesprochen. Und jetzt Ruhm spricht es aus. Die Sünde holt uns ein. Die böse Tat kehrt zu den Tätern zurück. Ihr Lieben, Gerechtigkeit entsteht nur im Aufdecken der Tat, nicht im Verdecken. Im Aufdecken der Tat und dann in der Bestrafung. Es muss gebüßt werden. Waren die Brüder damals taub bei den Schreien Josef aus dem Brunnen, so ist Josef jetzt taub und unbarmherzig bei den Rufen oder bei dem Nachdenken der Brüder, bei ihren Worten. Er glaubt ihnen nicht. Gerechtigkeit wird nur wiederhergestellt mit dem Büßen einer Tat. Aber Josef will hier nicht sie strafen, sondern er will heiles Leben möglich machen. Und heiles Leben ist nur möglich, wo Schuld erkannt, bekannt und vergeben wird. Josef will am Leben erhalten. Und deswegen muss Schuld erkannt, bekannt und vergeben werden. Und so sollen die Brüder nun im Gefängnis ihre Schuld erkennen und bekennen. Den ersten Schritt machen sie ja. Sie erkennen ihre Schuld von damals. Den zweiten Schritt gehen sie nicht. Und jetzt kommt noch ein spannender Satz. Als Josef ihre Rede hört, wie sie nachdenken, genau darüber, da weint er. Diese Gefühlsausbrüche, die in der Bibel ab und zu beschrieben werden oder hier in dieser Geschichte, die sind schon spannend, wo es vorkommt. Josef weint nicht, als er in den Brunnen geworfen wird. Er weint auch nicht, als er ins Gefängnis geworfen wird, sondern er weint, als er das Schuldbekenntnis und Schuldgeständnis der Brüder hört. Also als er teilnimmt an der Bewegung hin zum Guten der Brüder. Das löst in ihm mehr Erschütterung aus als jede böse Tat. Interessant, oder? Josef handelt nun nicht nach dem Gesetz der Vergeltung. Er will sie nicht töten, sondern er will, dass sie leben, denn er fürchtet Gott. Und Gottesfurcht bedeutet Achtung des Lebens. Und deswegen hält er nun nur einen fest und nicht alle. Alle anderen schickt er fort mit Getreide, um den Erhalt Jakobs und seiner Sippe in der Hungersnot zu sichern. Und er will nun wissen, ob die Brüder sich nun auch für einen Bruder, für den Simeon, der im Gefängnis sitzt, nun einsetzen und den jüngsten Bruder bringen. Er will den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage jetzt überprüfen und noch mehr die Ehrlichkeit ihres Lebens. Werden sie jetzt ehrlich? Das will er überprüfen. Ein letzter Gedanke. Viertens, alles kehrt zurück. Also Simeon wird festgehalten und die anderen dürfen mit Getreide wieder nach Hause. Doch als sie unterwegs auf ihrer Reise die Säcke öffnen, finden sie ihr Geld wieder. Denn Josef gab es heimlich in ihre Säcke zurück. Sie sagen wörtlich, mein Geld ist zurückgekehrt. Und das ist ein Hinweis, dass jetzt alles auf Rückkehr gerichtet ist. Die Brüder kommen mehrfach zurück. Die Träume kommen zurück. Die Geschichte kehrt zurück an den Anfang. Es wird verknüpft. Josef kommt zurück zu Jakob. Alles wird wieder vereint. Also dieser Liebesdienst, den Josef an den Brüdern erweist, mit dem Getreide und dem Geld, das wird für die Brüder zum Albtraum. Denn wenn sie jetzt zurückkehren zu Josef und davon berichten, dann werden sie doch erst recht des Betrugs angeklagt. Und so stehen sie dort in der Wüste auf dem Weg und wenden sich nun zum ersten Mal an Gott. Zum ersten Mal kommt aus dem Mund der Brüder das Wort Gott. Und sie fragen, warum hat Gott uns das angetan? Also die Brüder deuten jetzt dieses Geld in den Säcken als Handeln Gottes an ihnen. Aber wie, das ist die Frage. Ist das jetzt ein Vorwurf an Gott? So wie wir es oft auch machen, wenn es nicht so läuft, wie wir erhoffen? Gott, warum hast du mir da zwischengefunkt? Warum läuft es nicht nach meinem Plan, wenn du alles segnest? Oder ist die erkannte Schuld schon wieder vergessen, dass daraus irgendwelche Konsequenzen folgen können? Ein Schuldbekenntnis haben sie vor Gott ja nicht abgelegt. Es war ja nur eine Erkenntnis ihrer Schuld. Oder ist diese Frage, warum hat Gott uns das angetan, jetzt doch eine Hinkehr zu Gott? So in drei Schritten. Erster Schritt, Eingeständnis der eigenen Schuld. Das haben sie gemacht im Gefängnis. Ein zweiten Schritt, Hinwendung zu Gott, also Frage an Gott. Was ist jetzt nun? Und der dritte, die Bitte um Vergebung. Aber die steht noch aus, die wird hier nicht beschrieben. Die muss noch kommen. Und so kommen sie nun zu Hause an und erzählen Jakob alles, was sie erlebt haben. Und der reagiert mit einem Wutausbruch. Ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef weg, Simeon weg und jetzt auch noch Benjamin? Nein, mein Sohn wird nicht mit euch gehen. Sein Bruder ist tot und er ist allein übrig. Er ist allein übrig? Lieber Jakob, zählen deine anderen Söhne denn nicht? Lieben Benjamin ist der jüngste Sohn Jakobs, der zweite Sohn der Rahel, der wirkliche leibliche Bruder Josefs. Benjamin bedeutet Sohn des Glücks. Und der soll nicht Opfer eines Unglücks werden. Deswegen will er ihn nicht mit ihnen ziehen lassen. Das ist die Begründung. Aber jetzt könnte man wieder fragen, was ist denn mit den anderen Söhnen, wenn ein Unglück geschieht? Ist das egal? Was ist denn Jakob für ein Vater? Kümmert er sich nur um Josef und Benjamin und nicht um die anderen? Er bleibt hart. Und jetzt kommt Ruben, der Älteste, und macht einen Vorschlag. Ich bürge, meine Söhne bürgen. Wenn uns etwas passiert und ich Benjamin nicht zurückbringe, dann töte meine Söhne. Weil das nimmt Jakob überhaupt nicht ernst, darauf geht er gar nicht ein. Ich meine, dieser Vorschlag ist auch völlig absurd. Will er denn Leben für Leben geben und noch mehr Blut vergießen? Also bürgen ist ja gut, Verantwortung übernehmen ist wichtig. Aber auf ein Unglück der Reise oder auf die Handlung eines Dritten in Ägypten zum Beispiel, dann seine Kinder zu ermorden, ist doch völlig unsinnig. Als wenn mit noch mehr Töten wieder Heil und Gerechtigkeit hergestellt wird. Nein, das bedeutet doch noch mehr Verlust und Leid. Ihr Lieben, wir enden mit dem letzten Satz Jakobs. Und der ist der gleiche wie der letzte Satz Jakobs in Kapitel 37. Beim Verlust Benjamins würde er endgültig sterben, so sagt Jakob. Benjamins Hinabsteigen nach Ägypten wäre genauso wie sein Hinabsteigen ins Totenreich. Also Jakob ist am Ende. Die Brüder sind am Ende und Josef wartet. Liebe Gemeinde, ihr merkt, dieses Kapitel schreit nach Erbarmen, nach Vergebung, Genauso wie unser Leben auch immer nach Vergebung und Erbarmen schreit. Weil wir auch nicht alles richtig machen, weil wir auch Zerbrochenes in unserem Leben haben, weil wir auch Sünde und Schuld auf uns geladen haben. Und deswegen lasst uns zu Gott rufen und sein Erbarmen anflehen, damit er uns von Schuld und Sünde befreit, uns rettet, uns vergibt und wieder heilt, dass er Heilung schenkt und zusammenführt, was vorher zerrissen und zerbrochen war. Amen.
Bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durch rote Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Satan flößt mir Zweifel ein, hör ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt.
Thank you.
Liebe Gemeinde, lassen Sie uns gemeinsam das Gebet unseres Herrn sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So geht hin, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.